Irgendwas dazwischen. Ein Podcast mit Bernd Tiggemann und Vico von Bülow.
Die Hoffnung stirbt zuletzt, Bernd.
Ja, das ist der Titel unserer letzten Folge, meine ich, gewesen, ne? Genau.
Genau, unser.
Also der vorangegangenen. Es ist ja nicht die letzte, wie man jetzt merkt, es kommt ja noch eine.
Genau,
also
der vorangegangenen Podcast-Folge. Und da haben wir ja mit Bernd Becker angefangen, der als Schalke-Fan sicher in so einer Situation befindet, in Bezug auf seinen Verein, dass man wirklich sagen muss, die Hoffnung stirbt zuletzt. Und
oh ja, das ist ganz bitter im Moment für die Schalke-Fans unter euch und unter uns. Die erleben gerade wirklich schwere Zeiten. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, ich habe es in den letzten zwei Wochen nicht aktuell verfolgt, aber der Abstieg ist kaum noch abzuwenden, oder?
Das ist richtig, trotz neuem Trainer und so. Und Bernd Becker hat sich unseren Podcast tatsächlich angehört. Und er hat ihn auf Instagram in seiner Story geteilt, hat darauf hingewiesen, gesagt, ey, super Podcast von Bernd und Vico.
Aber, danke, lieber Bernd Becker, dass du so freundlich zu uns bist. Vielen Dank.
Ja, aber er hat dann doch mal ein bisschen kritisiert. Man sei zum Beispiel nicht Schalke-Fan, sondern man sei Schalker.
Okay.
Und
auch wenn man nicht aus Schalke kommt.
Nee, das ist eine Herzenssache wohl.
Ach so, okay. Naja, gut. Immerhin hat dieser Fußballclub Fans und nicht nur Sympathisanten, wie man es manch anderem Club nachsagt in der Fußball-Bundesliga.
Genau, also ich kann dem Bernd Becker seine Kritik an unserer Sprechweise, die kann ich dem durchaus verzeihen, weil.
Auf jeden Fall, ja.
Auch das muss man ja sagen. Auf unseren Abi-Jubiläums-Podcast hatten wir damals, den hatten wir ja beendet, indem wir unseren Hörerinnen und Hörern eine Hausaufgabe gegeben haben. Sie sollten 100-mal schreiben, ich höre irgendwas dazwischen.
Richtig, genau. Ich erinnere mich, ja. Und?
Und Bernd Becker hat uns ja tatsächlich eine Mail geschickt an unsere Mailadresse mail@irgendwasdazwischen, wo 100-mal drin stand, ich höre irgendwas dazwischen.
Das ist großartig.
Fand ich großartig. Ja. Ich glaube, die Mail ist irgendwie nachts um 2:30 geschrieben worden. Möglicherweise war er schlaflos in Seattle oder schlaflos in Hagen oder wo er auch immer.
Ja, er ist ja auch schon über 50, ne? Das ist dann irgendwie die senile Bettflucht oder so. Keine Ahnung, was ihn da gepackt und geschüttelt hat.
Aber das hat mir Spaß gemacht, diese Mail zu bekommen.
Ja, er hat geliefert und ich bin mir hundertprozentig sicher, da war Copy und Paste nicht im Spiel. Er hat ja, alles
klar.
Handschriftlich, also alles brav getippt, ne? Genau. 100-mal.
Ja, ganz klar.
Super, ganz, ganz großes Kino, ja genau. Und da sind wir schon mittendrin, oder wolltest du noch was sagen dazu? Nein.
Ich wollte nur sagen, der Schüler Bernd Becker ist versetzt.
Ach so, ja, das können wir feststellen. Er ist versetzt, genau. Die Versetzung ist nicht gefährdet. Ganz im Gegenteil.
Kein blauer Brief zum
Halbjahrzeugnis. Genau, und ebenso wenig eure Versetzung, ihr lieben Hörerinnen und Hörer da draußen. Wir wollen euch nämlich nicht versetzen, sondern wollen für euch da sein in der nächsten guten halben Stunde. Und deswegen begrüßen wir euch ganz herzlich zu unserer neuen Episode des Podcasts Irgendwas dazwischen. Und wir freuen uns, dass ihr mit dabei seid.
Wer sind wir? Falls ihr uns zum ersten Mal hört, wisst ihr es vielleicht noch nicht. Vor euch sitzen, beziehungsweise zu euch sprechen, Bernd Tiggemann, den ich hiermit ganz herzlich begrüße.
Und Vico von Bülow. Vico, ich grüße dich auch.
Wunderbar. Wir reden miteinander und wir reden mit euch. Und wir tun das als Pfarrer aus Westfalen.
Und, yes.
Und damit.
Und als Kirchenfunktionäre, das muss man der Ehrlichkeit halber sagen, wir sind Apparatschiks, ne?
Ja, das ist so. Das ist ja, so, wir arbeiten für die Kirchenverwaltung in Hannover bei der EKD und in Bielefeld bei der Evangelischen Kirche von Westfalen.
Genau, aber wir ticken nicht so verwaltungsmäßig, oder? Würdest du das sagen, dass wir so schon behördlich drauf sind?
Es gibt sicherlich eine Deformation professionell. Ich bin jetzt seit, lass mich nicht lügen, 17
Jahre. Wie das locker über die Lippen geht, ey, ich bin so begeistert. Ah, wie Honigseim, hervorragend.
Ich bin jetzt seit 17 Jahren in Kirchenverwaltung tätig. Das färbt schon noch irgendwie ab, das muss ich schon noch zugestehen, obwohl ich mir Mühe gebe, nicht allzu apparatschikmäßig zu sein.
Und darüber freue ich mich so, dass du dir nicht nur Mühe gibst, sondern dass dir das auch mühelos gelingt, genau so zu sein und genau so rüberzukommen und hier erfrischend und vital unseren Podcast mitzugestalten. Jawohl.
Apropos erfrischen, ich glaube, ich muss jetzt erstmal einen Schluck Tee trinken. Guten Ostfriesentee mit Klunchies und Sahne.
Mit Klünches, Donnerwetter, toll.
Jetzt bin ich erfrischt.
Ja, Mensch, ich wäre froh, wenn ich hier noch was hätte, aber meine Kaffeetasse ist leer. War auch nur eine Espresso-Tasse, ist ja immer nur ein kleiner Shot drin, ne? Das reicht dann nur für kurze Zeit. Aber egal, über was wollten wir heute reden eigentlich? Oder wollten wir schweigen?
Genau, das ist unser Thema. Wir wollten reden über das Schweigen.
Ah, reden über das Schweigen, Donnerwetter. Mensch, was sind wir spontan heute? Cool. Und diese Überleitung, das ist ja wirklich ganz zauberhaft,
großartig,
wie uns das wieder gelungen ist. Ja,
also wenn das jemand
abgesprochen gewesen.
Wenn das jemand geskriptet hätte, hätten wir es abgelehnt wegen Unglaubwürdigkeit.
Absolut, genau. Ja, wir wollen über Schweigen reden. Und zwar nicht über unser Schweigen, das fällt uns ja immer sehr schwer. Wir können ja kaum mal die Klappe halten, sondern über das sogenannte Schweigen der Bischöfe. Es gibt ja innerhalb der evangelischen Kirche, ich weiß nicht, ob du das so intensiv mitbekommen hast, ich auf EKD-Ebene sehr wohl, es gibt ja innerhalb der evangelischen Kirche das hartnäckige Gerücht oder das hartnäckige Narrativ, wie man neudeutsch sagt. Also die Erzählung davon, dass die Bischöfe geschwiegen haben, also die Rede vom Schweigen der Bischöfe in Zeiten der Pandemie. Hast du davon schon mal gehört, oder?
Also ich müsste jetzt lügen, wenn ich sage, davon habe ich nicht gehört. Ich könnte natürlich ahnungslos tun, das würde man mir wahrscheinlich auch glauben, aber in diesem Fall nein. Ich habe davon gehört, das Schweigen der Bischöfe war ein Vorwurf aus verschiedenen Ecken an die evangelische Kirche. Sie hätte in dieser Corona-Zeit sich zu sehr zurückgehalten mit einer Deutung, was das denn eigentlich ist.
Ja, genau. Und eine der ersten, die da in diese Bresche reingeschlagen hat, war Christine Lieberknecht von der CDU in diesem Fall, Ex-Ministerpräsidentin in Thüringen.
Thüringen, genau.
Thüringen, ne?
Und früher evangelische Pfarrerin, also eigentlich immer noch evangelische Pfarrerin.
Ich wollte sagen, sie ist evangelische Pfarrerin. Und sie hat sozusagen auch mit diesem Hut auf irgendwie draufgehauen und der Kirche vorgeworfen, dass sie Menschen hat alleine sterben lassen und dass da viel zu wenig unternommen worden ist. Genau. Und sie hat im Prinzip auch dieses Narrativ vom Schweigen der Bischöfe geprägt, was andere dann aufgegriffen haben. Ein weiterer prominenter Vertreter ist der Ex-Militärbischof Hartmut Löwe gewesen. Der hat wirklich explizit vom Schweigen der Bischöfe gesprochen, ist in der Zeit gelaufen, Mitte Mai des vergangenen Jahres.
Ne? Ja, die schärfsten Kritiker der Elche waren früher selber welche, kann man dazu nur sagen.
Das trifft den Nagel auf den Kopf und ich finde das bezeichnend, dass diese Debatte, die eigentlich nach meiner Wahrnehmung nur binnenkirchlich geführt wird und da auch nur auf bestimmten Ebenen, dass die ausgerechnet auch noch binnenkirchlich ausgelöst wurde. Also das finde ich schon sehr, sehr interessant. Ne? Also wenn ich mal gucke in meinem eigenen Familien- oder Freundeskreis, da hat noch nie jemand über das Schweigen der Bischöfe gesprochen. Ich glaube auch, dass die das anders sehen würden. Also erstmal nehmen die vielleicht überhaupt nicht unbedingt wahr, was Bischöfe jetzt gerade sagen oder auch nicht sagen, sondern die gucken viel mehr auf das, was vor Ort geschieht, was in den Kirchengemeinden geschieht. Und da, das hatten wir auch schon mehrfach mal gesagt in vorangegangenen Folgen, wo wir uns das Thema Corona vorgenommen hatten, es ist ja nicht so, als sei da von Seiten der evangelischen Kirche überhaupt nichts passiert. Das Gegenteil ist richtig. Viele unserer Kolleginnen und Kollegen, ich bin beinahe versucht zu sagen alle, haben sich den Popo aufgerissen. Viele haben sich den Popo aufgerissen und haben wirklich alles gegeben, um Menschen nah zu sein, gerade in Zeiten, wo Distanz angesagt ist. Die versucht haben, das Evangelium rauszuhauen, den Menschen auch in diesen trüben Zeiten die Gutnachricht zu bringen und gerade Menschen nicht alleine zu lassen, seelsorglich unterwegs zu sein, ganz, ganz bewusst in die Krankenhäuser und Altenheime zu gehen, so gut das eben möglich war. Und die wirklich alles gegeben haben, die Zeit und die Kraft geopfert haben, die sogar bereit waren, ihre eigene Gesundheit ein Stück weit aufs Spiel zu setzen oder zumindest ein erhöhtes Risiko einzugehen, selbst mit Corona infiziert zu werden, die das trotz allem gemacht haben. Und ich glaube, das nehmen die Menschen vor Ort sehr wohl wahr. Man kann nicht sagen, Kirche sei untätig gewesen. Finde ich jedenfalls.
Also mich hat dieser Vorwurf in der Schlagzeile das Schweigen der Bischöfe auch sehr geärgert, auch weil er aus Kreisen der wissenschaftlichen Theologie gekommen ist. Da will ich jetzt keine Namen nennen, aber es hat wissenschaftliche Theologinnen und Theologen gegeben, die das der Kirche, ihrer Kirche vorgeworfen haben, wo man dann immer fragt, hallo ihr Theologinnen und Theologen an den Unis, ihr seid doch eigentlich die Experten für theologische Deutungen, warum ist von euch nichts gekommen? Ja. Aber lass uns mal eine Sekunde überlegen, ob da nicht doch was an dem Vorwurf dran ist, dass die Kirche sich nicht so verhalten hat, wie man sich das von ihr hätte wünschen können. Also zum Beispiel im ersten Lockdown vor ziemlich genau einem Jahr sind die Altenheime geschlossen worden. Und tatsächlich haben die Kirchen nicht oder nur in unzureichendem Maße darauf bestanden, dass Seelsorgerinnen und Seelsorger da reingehen können und Menschen beim Sterben begleiten können, dass Angehörige da reingehen können und ihre Familienmitglieder begleiten können, wenn es denen schlecht geht, wenn die ans Sterben gehen. Mhm. Ehrlich gesagt, das ist damals tatsächlich passiert. Wir haben daraus gelernt. Wir sind jetzt, wir sind jetzt so weit, dass wir sagen, Krankenhausseelsorger, Krankenhausseelsorgerin, Altenheimseelsorger, Seelsorgerin, die sollten geimpft und getestet und desinfiziert da reingehen. Und die Altenheime sind inzwischen auch so, dass sie sagen, ja, kommt rein, wir brauchen euch. Aber damals hat die Kirche in ihrer Breite, da hat es sicherlich Ausnahmen gegeben, aber in ihrer Breite sich nicht so verhalten, wie man das nach dem perfekten Plan sich hätte wünschen können. Aber wir sind in der Krise gewesen und in der Krise verhält man sich nicht immer perfekt.
So, das sehe ich nämlich ganz genauso. Und damals waren andere Zeiten. Es war noch nicht so viel über das Virus bekannt wie heute. Damals konnte noch nicht geimpft werden, weil keine Impfe vorhanden war, ja. Und ich glaube auch, dass viele Entscheider mit einer gewissen Angst im Rücken, jedenfalls mit einer ordentlichen Portion Unsicherheit im Rücken, auch Entscheidungen getroffen haben. Und wenn du unsicher bist, entscheidest du, glaube ich, eher defensiv und bist eher vorsichtig. Und das einmal mehr, wenn es um so hochvulnerable Gruppen wie ältere Menschen geht oder so. Genau. Also ich kann das schon ein Stück weit nachvollziehen, dass man da sehr, sehr vorsichtig war. Und ich würde es jetzt nicht so interpretieren, dass man da der Politik außer Hand gefressen habe. Aber man hat das natürlich alles in enger Abstimmung mit der Politik, in diesem Fall mit der Politik der Länder, verhackstückt und hat da Entscheidungen getroffen. Und ich halte das oder hielt es zum damaligen Zeitpunkt, und dazu stehe ich auch heute, ich halte das für klug, das so zu tun. Wenn man dann mehr weiß und wenn man andere Möglichkeiten hat zu agieren, dann kann man ja durchaus auch anders damit umgehen. Aber zum damaligen Zeitpunkt wäre es, glaube ich, ein falsches Signal gewesen zu sagen, komm, alle Altenheime uneingeschränkt öffnen oder so. Weil wenn dann doch irgendwas passiert wäre, du hättest es ja nicht ausschließen können, weil man einfach zu wenig wusste. Wenn doch was passiert wäre, dann wären auf einmal die Kirchen die Bösen gewesen, so wie manche Freikirchen jetzt die Bösen sind, die sich über Hygienevorschriften und über Schutzmaßnahmen hinwegsetzen und Gottesdienste mit großer Beteiligung feiern und sich am Ende wundern, wenn man, wenn die Infektionszahlen da lokal nach oben schnellen, weil sich auf einen Schlag durch eine Veranstaltung irgendwie 100 Menschen infiziert haben, ja. Also einem solchen Vorwurf wollte sich die evangelische Kirche jedenfalls nicht aussetzen. Und deswegen kann ich das gut nachvollziehen, dass damals so entschieden worden ist.
Ja, also wir machen ja regelmäßig Wortwitze, Bernd, über unseren Podcast. Ach, ja? Der heißt ja, irgendwas dazwischen. Aber an diesem Punkt, glaube ich, ist es wirklich so, es gibt auf der einen Seite die absolute Sorglosigkeit, die ich für falsch halte, so nach der Methode, ach Gott wird mich schon beschützen, ich brauche keine Maske.
Mhm. Und, geht gar nicht in diesen Zeiten.
Das geht nicht, das ist falsch, das ist auch theologisch falsch. Luther hat gesagt, lieber Mensch, wenn du von der Pest bedroht bist, dann nutze die Vernunft, die dir Gott gegeben hat, um dich vernünftig zu verhalten. Und das gilt heutzutage in Zeiten von Corona auch. Aber das andere, was tatsächlich vor einem Jahr war, so ein bisschen Schockstarre und lieber gar nichts machen, als was Falsches machen, das ist auch nicht ganz richtig. Und deshalb, jetzt komme ich darauf, ist sozusagen das irgendwas dazwischen an diesem Fall der angemessene Ort der Kirche, an dem wir jetzt versuchen, glaube ich, uns zu bewegen.
Ja, aber es ist ein sehr schmaler Grat, den man erwischen muss, ohne dass man links rum oder rechts rum runterfällt. Ne? Und ich glaube, das jeweils auszubalancieren, erfordert Zeit und auch Kraft und ein gutes analytisches Gespür. Also im Grunde genommen ist es ja das, was die kirchlichen Krisenstäbe von Beginn der Corona-Pandemie an eigentlich ununterbrochen getan haben. Manche sogar wirklich tagtäglich. Mhm. Immer wieder die Lage neu sondiert, neu analysiert, neu bewertet, um dann auf dieser Grundlage vernünftige Empfehlungen zu erarbeiten und die dann auch entsprechend intern zu kommunizieren. Das erfordert natürlich auch eine Menge Zeit, sodass ich sagen würde, die Bischöfe haben vielleicht medial gesehen geschwiegen, aber sie haben hinter den Kulissen gerödelt ohne Ende. Und wenn du in so einem Rödelmodus bist, ich weiß nicht, ob du dann wirklich die Zeit hast und auch den nötigen Überblick hast und die nötige Muße hast, dich auch noch staatstragend medial dazu zu äußern. Ich glaube, manchen stand das Wasser einfach bis zum Hals, weil du einfach Entscheidungen treffen musstest und die jeden Tag wieder neu bewerten musstest. So, und dann ist es einfach schwierig, das andere auch noch hinzukriegen. Das ist so ein pragmatisches Argument, was es mir sehr plausibel macht, dass da zu dem Zeitpunkt damals eben nicht mehr gelaufen ist, sodass dann eben diese Rede vom Schweigen der Bischöfe überhaupt entstehen konnte.
Ich finde das ja angesichts der Tatsache, dass es evangelische Menschen sind, die das kritisiert haben, dieses Schweigen der Bischöfe, auch ein sehr merkwürdiges Kirchenverständnis. Gemeint haben sie ja, die Kirche schweigt. Mhm. Also die Kirche sagt nichts Richtiges, die tut nichts Richtiges.
Die offiziellen Kirchenvertreter sagen nichts, genau.
Nee, sie haben gesagt, die Kirche, der Pfarrer vor Ort, der macht nur noch Digitalgottesdienst, der macht gar keinen richtigen Gottesdienst mehr. Und die Kirche schweigt, und was sie gesagt haben, war aber, die Bischöfe schweigen. Als ob eine Kirche, eine evangelische Kirche, von ihren Bischöfen repräsentiert wird. Da habe ich aber ein anderes Kirchenverständnis.
Ja, das habe ich in der Tat auch, genau. Wobei die meisten dieser auch genannten Autorinnen und Autoren schon wahrgenommen haben, dass auf Gemeindeebene einiges läuft. Du musst ja die entsprechenden Artikel nochmal oder kannst du dir nochmal angucken. Meistens steht da sowas drin wie, ja, ich weiß, auf Gemeindeebene läuft ganz viel, aber Menschen erwarten doch auch Orientierung. Und da kam von oberster Stelle eben viel zu wenig. So ungefähr war das Argumentationsmuster.
Ja, und jetzt mal abgesehen davon, dass ich das Kirchenverständnis da falsch finde, das auf die Bischöfe zu projizieren, was in der Kirche insgesamt läuft. Grundsätzlich ist es schon so, wer kann denn theologisch deuten, was wir im letzten Jahr in Deutschland und weltweit erfahren haben mit diesem Coronavirus, mit dieser Corona-Pandemie? Gibt es da eine theologische Deutung, die man einfach so aus der Tasche ziehen kann oder die jemand im letzten Jahr aus der Tasche gezogen oder entwickelt hat, die jetzt klärt, so und so kann man das verstehen? Nö, ja, gibt's nicht.
Lass uns die Frage noch einen ganz kleinen Moment einmal zurückstellen, denn ich glaube, wenn es darum geht zu erklären, dann ist die Kirche zwar normalerweise immer eine Institution, auf die Verlass ist, weil sie selber meint, Dinge erklären zu können.
Genau, aber ganz da sind wir ehrlich, gut drin.
Aber ganz ehrlich, ich glaube, dass nur eine qualifizierte Minderheit von Menschen auch in Zeiten der Corona-Pandemie wirklich von der Kirche erwartet und erwartet hat, dass sie die Welt deutet, dass sie die Corona-Pandemie deutet. Ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass die Medien vorrangig aus zwei anderen Gruppen von Menschen eben Leute eingeladen haben, nämlich auf der einen Seite Politikerinnen und Politiker, weil die letztlich die Entscheidung treffen mussten, wie es jetzt mit unserer Gesellschaft weitergeht, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Und auf der anderen Seite und allen voran die Virologinnen und Virologen, die uns nämlich die Welt erklären, die uns das Virus erklären, die uns erklären, wie es sich verbreitet, die uns erklären, was eine Inzidenz ist, die uns, wir haben ja auch ganz viele Vokabeln in der Zeit dazu
ganz gelernt. Viel gelernt.
Und das waren die Virologen, das waren nicht die Theologinnen und Theologen. Und ich glaube auch, dass gerade in der Anfangszeit die meisten Menschen doch den Blick auch ganz bewusst in Richtung der Virologen gelenkt haben und da von der Kirche vielleicht auch wenig bis gar nichts nur erwartet haben.
Ja, das ist so. Und das trägt, glaube ich, zu dieser ganzen Debatte über das Schweigen der Kirche mit bei. Weil das für uns in der Kirche auch so eine kleine narzisstische Kränkung war. Uns fragt ja keiner mehr. Wir glauben, dass wir für die Deutung des Lebens und des Todes und der Welt irgendwie auch was zu sagen haben. Aber uns fragt keiner mehr, sondern es sind nur noch die Politiker und die Virologen, die gefragt werden. Das hat schon noch verletzt, glaube ich.
Ja, wobei jetzt, wo du das gerade so gesagt hast, ist mir nochmal eine wichtige Unterscheidung eingefallen. Nämlich die Unterscheidung zwischen Erklären und Deuten. Ich glaube, dass die Menschen nicht von uns erwartet haben, dass wir die Welt erklären, aber dass wir das deuten, was da gerade passiert und vielleicht in einen größeren Sinnzusammenhang stellen und über diese Schiene versuchen auch Orientierung zu geben oder im besten Fall Halt oder so, das ist zumindest so eine Sache, die ich vielen Menschen durchaus noch zutrauen würde, dass sie genau das von ihrer Kirche oder überhaupt grundsätzlich von der Kirche erwarten würden, wenn sie überhaupt noch was von Kirche erwarten, dann doch noch am ehesten das. Und das ist auch eine Aufgabe, der könnten wir nachgehen. Aber jetzt mal deine Frage, und die bringt es ja so ein bisschen auf den Pfad. Also wie ist denn das überhaupt zu beurteilen? Welche Rolle hat Gott in der Pandemie gespielt? Was lässt sich da aus der Theologie heraus überhaupt zu sagen?
Also das, was ja relativ schnell kam vor einem Jahr, war die Debatte darüber, ist das nun eine Strafe Gottes für unser Fehlverhalten, welches Fehlverhalten auch immer.
Ich wollte gerade fragen, welches Fehlverhalten meinst du? Das ist doch alles super gelaufen.
Also es gab ganz viele Menschen, die gesagt haben am Anfang, nein, das ist keine Strafe Gottes. Und ich habe immer gefragt, wer behauptet das denn, dass das eine Strafe Gottes ist? Ja. Und dann wurden immer irgendwelche orthodoxen Theologen aus dem Osten oder irgendwelche evangelikalen Fundamentalisten aus den USA erwähnt, die das behauptet hätten. Ja. Aber hier in Deutschland hat das im Grunde keiner ernsthaft behauptet, sondern alle haben gesagt, nein, es ist keine Strafe Gottes. Und das ist einerseits richtig, aber andererseits auch total falsch. Denn woher wissen wir denn, dass es keine Strafe Gottes ist?
Das können wir überhaupt nicht wissen. Du kannst weder mit Eindeutigkeit sagen, es ist Strafe Gottes, noch kannst du eindeutig sagen, es ist keine Strafe Gottes. Das würde ich auch theologisch nicht für redlich halten, sowas zu behaupten. Also es kann irgendwas dazwischen sein, es kann das eine sein, es kann das andere sein. Wir wissen es letztlich nicht.
Ja. Also unsere westfälische Präses Annette Kurschus hat auf der letzten Landessynode im November gesagt, ja, Gott lässt sich nicht in die Karten gucken. Könnte sein, dass er doch irgendwie in dieser Pandemie aktiv ist, aber wir wissen es nicht. Es könnte aber auch sein, dass das rein menschliche Schuld ist und menschliches Versagen und dass Gott damit nichts zu tun hat. Bloß, wir können es nicht sagen. Und das war tatsächlich sozusagen ein Punkt, wo ich mich in manchen theologischen und kirchlichen Äußerungen vor einem Jahr nicht wiedergefunden habe, weil die haben das gewusst, dass das keine Strafe Gottes ist. Und die haben das ganz schnell rausposaunt. Und da hätte ich mir manchmal sogar gewünscht, wenn sie eher geschwiegen als geredet hätten.
Ja, aber das wirft natürlich dann die Anschlussfrage auf. Was kann man dann redlicherweise als Kirche und auch als Kirchenvertreter überhaupt noch sagen, mitten in der Pandemie, über die Pandemie? Wie kann man es dann deuten oder in einen größeren Sinnzusammenhang stellen? Wie kann man es aufnehmen, transformieren, verfremden, kritisch reflektieren, interpretieren? Also was könnte sozusagen der religiöse Kommentar sein zu dem, was uns aktuell widerfährt, wenn es das nicht ist, wenn wir da keine Gewissheit haben?
Also zunächst mal glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir diese Frage stellen und dass wir nicht so tun, als wüssten wir es oder als wollten wir es nicht beantworten, sondern dass wir danach suchen, mit anderen Menschen zusammen diese Frage gemeinsam zu stellen. Okay. Und die Frage nach Gott zu stellen, die Frage nach dem Sinn zu stellen und dann aber auch zu sagen, wir wissen nicht, wo und wie die Antwort da ist und wir wissen nicht, wo und wie Gott handelt.
Ja.
Ich würde für mich persönlich sagen, dass es Gott gibt und dass Gott sich uns Menschen gnädig und freundlich zugewandt hat, das glaube ich immer noch. Mhm. Da bin ich fest davon überzeugt, das hat mich nicht erschüttert. Mhm. Aber wie ich diesen Glauben auf die aktuelle gesellschaftliche Situation umsetzen und anwenden kann, da stotter ich auch ein bisschen, da zögere ich zu sagen, wie ist das nun mit der Deutung dieser Situation, in der wir leben, im christlichen Kontext?
Du hast gerade Präses Annette Kurschus erwähnt, die stellvertretende Ratsvorsitzende der EKD. Die hat in der letzten Ratssitzung am vergangenen und am Freitag vor einer Woche gesagt, dass sie zutiefst davon überzeugt ist, dass es keinen Ort auf dieser Welt gibt, an dem Gott nicht ist. Also es gibt keinen gottlosen Ort auf dieser Welt. Was auch immer gerade dort geschieht. Ich glaube, das kann man theologisch redlich sagen. Und das ist auch ein Punkt, der Menschen durchaus Trost spenden kann, oder? Ja,
das würde ich auch sagen. Die Frage ist nur, wie konkret Gott da handelt.
Ja.
Und ja. Wenn du im Altenheim alleine und unbegleitet am Coronavirus stirbst, kann ich dir nicht sagen, wie genau Gott da ist und warum er sich so verhält, wie er sich verhält.
Ja, das könnte ich dir auch nicht sagen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er dann von den Menschen, die es betrifft, nicht so unmittelbar möglicherweise erfahren wird, auch wenn er da ist. Also wenn du selber in der Situation drin bist, dass du alleine im Altenheim sitzt und dort im Sterben liegst und du bist ganz alleine und niemand kann bei dir sein, ich glaube, dann kann dir noch 10-mal gesagt werden, Gott ist aber da, weil es gibt keinen gottlosen Ort, aber wenn du ihn nicht spürst und es nicht wahrnimmst, dass er da ist und du hast ja dann existenzielle Fragen, du hast auch Angst wahrscheinlich und du fühlst dich alleine, dann ist es eine ganz schwierige Situation, glaube ich, die uns auch theologisch herausfordert. Also mich jedenfalls. Ich könnte das nicht so einfach in Worte fassen.
Und das finde ich erstmal sozusagen diesen ersten Schritt, der in dieser ersten Diskussionsphase über das Schweigen der Bischöfe nur von wenigen gegangen worden ist. Also ich habe ja vorhin gesagt, dass es mich ein bisschen irritiert hat, dass Vertreter aus der wissenschaftlichen Theologie sich diesem Vorwurf angeschlossen haben. Aber dann will ich auch mal sagen, dass es Vertreter der Theologie gegeben hat, die das nicht getan haben und die tatsächlich gesagt haben, also ich stocher jetzt mal ein bisschen mit den anderen Bischöfinnen und Bischöfen, Präsides, Pfarrerinnen und Pfarrern im Nebel rum. Ich versuche mal was zu sagen, aber so genau weiß ich es auch nicht. Also da ist mir zum Beispiel der Berliner Systematiker Notgar Slenska, dem ich ja sonst theologisch nicht in allem anhänge, positiv aufgefallen. Der hat sozusagen seine Ratlosigkeit da auch mal zum Ausdruck gebracht. Das fand ich gut. Und dann konnte ich auch mitdenken, wenn er gesagt hat, also was haben wir denn tatsächlich festzuhalten? Ja, Gott will die Gemeinschaft mit den Menschen. Und ja, das Leben ist gefährlich, ist lebensgefährlich. Es gibt lebensbedrohende Gefahren und wir sollten nicht so tun, als ob es nur eine Eier-Popeia-Welt ist. Christen sollten zusammenhalten und alle Wege nutzen, zusammen zu beten und Gottesdienst zu feiern. Mhm. Er hat sich dann ein bisschen kritisch gegen die digitalen Gottesdienste ausgesprochen. Da würde ich allerdings heute sagen, da hat gerade das letzte Jahr gezeigt, dass ganz viel an Gemeinschaft, an Nähe innerhalb der Gesellschaft und innerhalb der Kirche über diese digitalen Kanäle möglich ist.
Das auf jeden Fall. Wir müssen natürlich auch aufpassen als Kirche, dass wir nicht irgendwie Antworten liefern auf Fragen, die keiner gestellt hat, finde ich. Und die Frage, an der wir gerade dran sind, nämlich welche Rolle spielt eigentlich Gott in der Pandemie? Diese Frage ist mir so in Reinkultur eigentlich nur in einem extrem binnenkirchlichen Zirkel bislang begegnet. Wenn ich in meinen Bekannten- und Freundeskreis hineinschaue, da ist es eher so, dass sich Menschen ganz andere Fragen stellen. Zum Beispiel die Frage, wann kann ich wieder zum Friseur? Oder die Frage, wann können meine Kinder wieder geordnet in die Schule gehen? Oder die Frage, wie kriege ich überhaupt meinen Alltag mit Homeoffice und mit Homeschooling und so weiter einigermaßen auf die Kette? Das sind Fragen, ganz konkrete, ganz pragmatische Fragen, die Menschen beschäftigen. Und die Frage nach Gott steht oftmals hinten an, finde ich. Und trotzdem sollten wir etwas sagen, auch als Kirche. Und die Frage ist, was kann man sagen? Ich würde sagen, jeder Christenmensch, ob jetzt ordinierter Pfarrer, Pfarrerin oder nicht, völlig egal, aber jeder kann doch sagen, was ihn trägt, was ihn durchs Leben trägt. Ich kann sagen, was mir Hoffnung macht und was mir Hoffnung gibt. Und ja, da gibt es viele, viele Geschichten, die ich in der Bibel entdecken kann, von Menschen, die sich auf den Weg gemacht haben und die unterwegs waren und nicht mehr ein- und nicht mehr aus wussten, die nicht wussten, was sie morgen essen sollen, die nichts zu trinken hatten, die durch die Wüste gewandert sind und die doch an ihrer Hoffnung festgehalten hatten und am Ende ist es gut geworden. Gut, ich weiß natürlich jetzt nicht, ich kann das nicht garantieren, dass es auch am Ende gut wird und dass wir alle gut aus der Pandemiezeit rauskommen, ja, aber ich habe doch zumindest die Hoffnung, dass Gott da ist und dass er Menschen auch nah ist und dass er Menschen auch Kraft schenken kann, auch in Momenten, wo sie vielleicht das Gefühl haben, er ist ganz weit weg, wo sie ihn nicht spüren. Ich jedenfalls habe diese Hoffnung und davon kann ich erzählen. Und im allerbesten Fall stecke ich mit dieser Hoffnung auch andere Menschen an. Kann ich auch nicht garantieren, aber ich kann zumindest versuchen. Und das könnte ich sagen, das könnte auch ein Bischof oder eine Bischöfin sagen, meine ich jedenfalls.
Ja, und ich glaube, dass der Bischof oder die Bischöfin auch das sagen könnte, was ein anderer Theologe, den ich sehr schätze, der emeritierte, also im Ruhestand befindliche Münsteraner Theologie-Professor Michael Beintker, der hat neulich mal gesagt, also auf die Frage, ob zwischen der Corona-Pandemie und dem Handeln Gottes ein Zusammenhang besteht, da müsste man ein Prophet sein, um bei der Antwort auf diese Frage in der einen oder anderen Richtung das Richtige zu treffen.
Richtig.
Aber er hat gesagt, trotzdem sollen wir nicht davon aufhören, davon zu reden, dass es einen handelnden Gott gibt, der in dieser Welt wirkt. Nur der ist nicht sozusagen allwirksam und zieht an jedem, zieht überall seine Fäden, sodass alles, was in dieser Welt passiert, unmittelbar auf Gott zurückzuführen ist. Und ich glaube, wenn wir das auch mal realisieren und sagen, also es gibt sozusagen keinen allwirksamen, dauernd aktiven Gott, der ständig, auf den ständig alles zurückgeführt werden kann, dann können wir auch als Christinnen und Christen, auch als Kirche, dazu befreit werden, die Erlaubnis erteilen, uns das ermöglichen, dass wir sagen, okay, wir handeln jetzt mal hier als vernünftige Menschen und gucken, dass wir die Frage nach dem Konfirmandenunterricht, findet der statt oder nicht, mit genau den gleichen Vernunftkriterien behandeln, wie die Politiker die Frage behandeln, ob die Schulen geöffnet werden oder nicht. Das ist jetzt kein theologischer Sonderbereich, die Kirche, der richtig davon ausgenommen ist, dass Menschen sich da vernünftig verhalten, weil das ja ein religiöser Bereich ist. Ich glaube, an dem Punkt ist sozusagen eine Klarheit im Gottesbegriff, könnte auch zu einer Klarheit im Handeln führen. Und das merken dann auch die Leute, die in unserem Lebensumfeld so sind, die sagen, also die Frage nach Gott interessiert mich eigentlich nicht. Mich interessiert vielmehr, wird die Konfirmandenfreizeit im nächsten Sommer stattfinden?
Genau, das ist die Frage. Wird die Konfirmandenfreizeit im nächsten Sommer stattfinden oder nicht? In diesem Sommer, ich bin gespannt, wie sich das so weiterentwickelt, auch mit Blick auf die anstehenden Urlaube in der Osterzeit und dann im Sommer. Bin gespannt, wie es wird. Ich würde mir jetzt keine Prognose dazu erlauben. Ich bin auch gespannt, wann Präsenzgottesdienste wieder möglich sein werden. Auf jeden Fall, Vico, war es mir eine große Freude, mit dir mal auch ein bisschen theologisch hier einzusteigen. Und die Frage nach der Rolle Gottes in der Corona-Pandemie zu stellen, auch wenn wir sie vielleicht nicht hinreichend beantworten konnten, aber ein paar interessante Gedanken waren für mich jedenfalls dabei. Danke für deine vielen Anregungen.
Ja, ich danke dir für das Gespräch. Wir haben ja zwischendurch gesagt, die Frage müssen wir zumindest stellen. Und auch wenn wir hier in unserem Podcast vielleicht jetzt keine dogmatische Vorlesung machen konnten und keine Predigt gehalten haben, das ist schon noch ein bisschen annähern an die Frage, hilft auch damit umzugehen, dass wir keine Antwort haben.
So ist es, genau. Aber wenn wir auch keine Antwort haben, so haben wir doch eine Absage, also einen Absager ganz am Ende. Wir danken euch nämlich ganz herzlich für euer Interesse.
Ein Absager, das ist ein neues Wort.
Ein Absager, genau. Wir danken euch ganz herzlich dafür, dass ihr die Zeit euch genommen habt, mit uns unterwegs zu sein, dafür, dass ihr uns zugehört habt. Wir wünschen euch eine schöne Zeit und bis ganz bald bei der nächsten Episode von Irgendwas dazwischen.
Genau, auf Wiedersehen. Tschüss, lieber Bernd. Tschüss, liebe Hörerinnen und Hörer.
Ciao, ciao.